Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tütschke Hydrogen, Ihrem Partner für die Versorgung mit grünem Wasserstoff. Damit Sie Wasserstoff sicher und zuverlässig nutzen können, deckt Tütschke Hydrogen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Für Ihre Versorgung bieten wir unterschiedliche Speicherkonzepte, Anwendungstechnik oder Betankungslösungen für Wasserstofffahrzeuge, ergänzt durch zahlreiche Serviceleistungen. Als Teil der Tütschka-Gruppe vereinen wir 100 Jahre Tradition, Stabilität und Erfahrung mit der Dynamik eines Startups. Gemeinsam mit unseren über 630 Mitarbeitern in Deutschland und Europa wollen wir Sie mit unserem Leitmotiv Gas is for Tomorrow begeistern. Kontaktieren Sie uns unter hydrogen@tütschka.com.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, nach einigen Folgen, in denen wir ja sehr interessante Gesprächsgäste an der Bar zu Gast hatten, jetzt mal wieder eine Folge gemütlich hier zu zweit.
Ja, genau. Wir müssen auch mal wieder über Neuigkeiten sprechen, die uns beschäftigen.
Ja.
Ab und zu ist es auch notwendig, einfach mal in Ruhe zusammenzusitzen, gell?
Ja.
Geht euch bestimmt auch so. Auch wenn es wirklich super interessant war, die Gesprächsgäste, die wir bisher hatten, auch einige neue, die jetzt kommen. Ja. Da bin ich auch schon sehr gespannt, persönlich drauf. Und genau, zwischendrin nutzen wir das mal, um so vielleicht auch ein bisschen die Spannung wieder aufzubauen, oder?
Ja, genau, die Spannung wieder aufbauen. Genau, und wie du es ja schon gesagt hast, es geht dann wieder um aktuelle News. Ja, wobei aktuell, ja, ihr wisst ja, wir sind jetzt ja nicht das Medium, das immer jetzt quasi ja für seine investigativen Recherchen bekannt ist und dann immer am Puls der Zeit die neuesten Neuigkeiten raushaut, sondern wir handhaben es ja sehr gerne so, wir lassen schon gern mal die ein oder andere Woche ins Land gehen, wenn es was Neues gibt, und versuchen dann einzuordnen und zu bewerten, eben halt, wenn das dann mal wirklich sich gesettelt hat, wenn die erste Aufregung auch ein bisschen vielleicht verflogen ist und man dann aus unserer Sicht eben halt professioneller da einen Blick auf diese Angelegenheiten werfen kann. Und heute soll es um einige Neuigkeiten gehen, was die Anwendung von Wasserstoff in Schwerlastfahrzeugen,
genau,
speziell in Trucks, angeht.
Ja, und da haben wir uns natürlich, wie es sich gehört, also für ein unvoreingenommenes Medium, wie wir es sind,
ja, genau,
sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht,
ja,
rausgesucht, wobei die schlechte ist eigentlich absehbar gewesen, aber wie sollen wir denn anfangen? Vielleicht mit der schlechten zuerst?
Ich hätte auch gesagt, und dann sozusagen halt die positive Perspektive für die Zukunft, ja, genau.
Genau, genau. Ja, und die negative ist natürlich die Insolvenz von Nikola.
Genau.
In gewisser Weise fast absehbar war, oder wo viele Leute doch oder nicht überrascht waren, dass das jetzt so gekommen ist. Aber es ist halt jetzt wirklich passiert im Ende Februar, dass Nikola nach Insolvenz nach diesem Chapter 11 in den USA beantragt hat. Das heißt, im Prinzip in Deutschland wird man wahrscheinlich sagen, Insolvenz in Eigenregie, wo man schaut, was kann man da noch draus machen? Wie kann man die Sachen ja irgendwie in einen erfolgreichen Weiterbetrieb überführen?
Ja, genau. Die letzten Wochen waren da wohl sehr, sehr spannend für Nikola. Da stand ein Verkauf im Raum an einen anderen Fahrzeughersteller. Letztendlich hat es dann nicht geklappt mit dem Verkauf und dann blieb dem Unternehmen eben nichts anderes übrig, als nach diesem Chapter 11 des amerikanischen Insolvenzrechts dann Insolvenz zu erklären. Logischerweise, die Aktie stürzte zum Börsenauftakt in New York um 40% ab, wobei viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die wissen das ja wahrscheinlich, dass die Aktie im Vergleich zu der Zeit, als sie damals erstmals gehandelt wurde, im Endeffekt sowieso schon nichts mehr wert war und ja bei deutlich, deutlich unterhalb von einem Dollar zuletzt nur noch residiert hat. Wenn man da an die Spitzenzeiten zurückdenkt, soweit ich es jetzt im Kopf habe, lag die ja mal bei circa 100 Dollar. Also da ist schon einiges am Börsenwert vernichtet worden. Das muss man dann auch so sagen. Und so wie du es dann ja gesagt hast, Johannes, im Endeffekt war dann dieser Insolvenzantrag vorherzusehen. Und ja, das heißt, dieser Verkauf in letzter Minute an das andere Unternehmen nicht geklappt hat, war dann wahrscheinlich wirklich nur halt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. ist auch insofern, Johannes, ich weiß nicht, wie es dir geht, schon so eine Nachricht, die auch, ja, ich möchte nicht sagen emotional, aber die schon mir persönlich etwas nahe geht, weil wir ja Nicola von Anfang an hier im Podcast begleitet haben. Und soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, ja die Folge 2 Ende Juni 2020 ja eben ja Nicola damals gewidmet hatten, die damals ja aufgetreten
sind.
Mein
Gedächtnis ist sehr gut.
Ja.
Ich kann das weder bestätigen noch dementieren.
Noch dementieren, ja. Ja, genau. Aber damals sind die gerade so richtig durchgestartet. Da gab es dieses Riesenshow-Event, wo sie ihre Welteroberungspläne vorgestellt haben und Rieseneffekte, Riesenshow, so ein bisschen atypisch amerikanisch. In den nächsten Jahren haben wir dann ja auch noch die ein oder andere Folge auch diesem Hersteller ja gewidmet, auch dann ja teilweise schon mit schlechten Nachrichten, als dann der CEO ja eben ja zum Teil da eingesperrt wurde. Und jetzt scheint es erstmal vorbei zu sein.
Ja, und diese Insolvenz in Eigenregie, die jetzt eben beginnt, geht jetzt, man muss sagen, fast schon, es ist zumindest nicht das allerschlimmste Szenario. Das allerschlimmste wäre wirklich die einfach zugesperrt zu werden. Aber sie haben noch ein bisschen Geld übrig, irgendwie 46 Millionen. Da kann man noch zumindest den Betrieb ein bisschen aufrechterhalten. Und das Ziel ist dann in dieser quasi Insolvenz in Eigenregiephase, die Firma so Schritt für Schritt zu verkaufen und hoffentlich quasi möglichst viel an Wert wieder reinzuholen, wobei das wahrscheinlich für die Aktionäre gar nichts bringt, sondern dann eher halt für die, die den Geld geliehen hatten. Und natürlich aus der Sicht, dass irgendwie diese Operations weiterläuft. Weil, was man vielleicht auch in diesem ganzen, in den ganzen News und in den ganzen Schlagzeilen nicht so wirklich mitbekommen habe und was mich schon auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass die ja wirklich auch gerade in Kalifornien aktiv sind und da eine Flotte auf der Straße haben und ihre Tankvorgänge durchführen und Tankstellen haben.
Ja.
Und ich glaube, wo habe ich das gesehen, irgendwie, dass sie ja schon eine ziemlich große Zahl an Tankvorgängen durchgeführt haben. Jetzt muss ich nochmal meine Notizen anschauen.
Ja, ich glaube, die Menge, die vertankte Wasserstoffmenge.
Millionen an Meilen, die schon quasi.
Ja, genau. Genau.
Ach genau, 3,3 Millionen Meilen wurden schon zurückgelegt mit diesen LKWs.
Ja.
Was halt schon beachtlich ist eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist natürlich auch, das sind ja auch so Nachrichten, die im Endeffekt ganz wichtig waren für Nicola, speziell nach dieser, ja, man muss es ja Luftnummer nennen, die vor einigen Jahren da ja veröffentlicht wurde oder die ja dieser investigative Investor seinerzeit da so ein bisschen ans Tageslicht gebracht hat, dieser Hedgefonds, wo ja im Marketing schon sehr stark geschwindelt worden war und da eben fahrfähige Fahrzeuge gezeigt wurden, die eigentlich gar nicht fahrfähig waren. Insofern sind diese Zahlen eben, ja, es gibt so und so viele Tankstellen, es gibt so und so viele Fahrzeuge, ist schon so und so viel gefahren worden, ist schon natürlich wichtig fürs Unternehmen. Aber ändert natürlich nichts dran. Es müssen natürlich auch die wirtschaftlichen Faktoren ja trotzdem stimmen. Man muss natürlich auch sein Geld irgendwann wieder reinholen und das ist offensichtlich nicht gelungen. Und weil du gesagt hast, ja, die Aktionäre, die sehen da wahrscheinlich nichts. Ja, ist richtig. Die sehen auch schon deshalb nichts, weil die Aktie jetzt delistet ist. Das heißt, die ist nicht mehr handelbar an den Börsen. Und das macht es natürlich für, ja, speziell natürlich für Kleinanleger extrem schwer, da irgendwie auch nur einen Euro zurückzukriegen.
Ja, man muss schauen, wie sich das entwickelt, wer Interesse hat. Zumindest die Batteriesparte, die ja dann Nicola auch entwickelt hat oder angegangen hat, gerade nach diesen ganzen, quasi nach dem Aufflug von dem Betrug, haben sie ja dann auch ihre Batterie-LKWs entwickelt. Die wurde schon verkauft anscheinend. Die wurde von Mullen Automotive, also einem quasi Konkurrenten in dieser Nutzfahrzeugbranche, aufgekauft. Mal schauen, ob da Interesse an diesem ganzen Wasserstoffbereich herrscht, dass da irgendjemand einsteigt. Wäre natürlich denen, die jetzt diese LKWs nutzen, zu wünschen, dass sie da nicht dann plötzlich vor geschlossenen Tankstellen stehen. Aber es ist wahrscheinlich wirklich im Moment jetzt nicht die einfachste Situation, um das Business zu verkaufen, muss man schon sagen.
Ja, genau. Ja, ist natürlich auch speziell eine schwierige Zeit. Wir erleben es natürlich auch, dass plötzlich auch wieder über Dieselmotoren gesprochen wird. Sogar nicht nur hier in Europa, sondern natürlich auch in den USA. Und dann ist es natürlich doppelt schwer mit so einer zwar innovativen, aber halt immer noch auch verhältnismäßig teuren Technologie wirtschaftlich hier aktiv sein zu können. Es scheint vorbei zu sein mit Nikola.
Ja, genau. Was gibt es sonst noch zu sagen über Nikola? War ein interessantes Konzept.
Ja.
Also gerade halt diese Kombination aus LKW und Tankstellennetz, also nicht nur, dass sie LKWs machen, aber sie sind halt am Ende doch dran gescheitert, dass es zu viel gekostet hat und wahrscheinlich war vielleicht wirklich dieser Betrug eine Sache, die denen noch immer nachhängt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt Investor bin und doch da ein paar Milliarden auf dem Konto habe und dann kommt Nikola und sagt mir, gib mir doch 100, 200 Millionen Dollar oder noch mehr, dass ich dann sage, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Ja, das
ist, ich steck das lieber in was anderes rein.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Blickwinkel, wenn es in der Wasserstoffbranche jetzt gerade wirklich halt super laufen würde sozusagen und jeder einem diese LKWs aus den Händen reißen möchte. Aber so ist es ja nicht. Und wenn die Branche eh ein bisschen in Schwierigkeiten steckt oder unter Zugzwang ist, dann ist man natürlich mit Investorengeldern wahrscheinlich da vierfach und fünffach vorsichtig. Und wenn es dann schon mal so schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gab, dann wahrscheinlich halt wirklich halt sechs- oder siebenfach so vorsichtig. Und dann ist irgendwann wahrscheinlich die Finanzierung einfach halt nicht mehr möglich oder schwierig. Ja.
Genau, aber nach all diesen schlechten Nachrichten oder in dieser einen schlechten Nachricht ist es vielleicht doch Zeit, auch auf die positiven Aspekte in der Wasserstoffwelt zu schauen.
Ja, genau. Und ich würde sagen, bemerkenswerterweise tatsächlich diese positiven Nachrichten, Johannes, die kommen aus Indien.
Genau. Wer hätte das gedacht?
Ja,
genau. Nämlich in Indien hat Tata Motors jetzt wirklich Brennstoffzellen oder generell Wasserstoff-LKWs auf die Straße gebracht. Ja. Es ist zwar jetzt nicht in Serienproduktion, aber wirklich ein Versuch, wo sie 16 Wasserstoff-LKW durch die Gegend schicken.
Ja.
Und das ist eigentlich schon ziemlich beeindruckend, weil also jetzt Indien, würde ich sagen, war bisher nicht irgendwie aufgefallen als das Land, das irgendwie eine tolle Tankstellendichte für Wasserstoff-Tankstellen hat oder so.
Das stimmt, ja.
Und gleichzeitig kann man auch sagen, Indien hat viele andere Herausforderungen und da ist jetzt vielleicht Wasserstoff auch nicht so extrem ein großes Thema. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wir haben ja vor kurzem das Interview gehabt mit Jorgo Tsatsimakakis, der ja gesagt hat, die Ursula von der Leyen war in Indien.
In Indien,
und
ja,
da war Wasserstoff ein Riesenthema. Also insofern, wir haben schon die Hints bekommen und jetzt kam vor ziemlich kurzer Zeit die Meldung, dass eben Tata Motors diese 16 Wasserstoff-LKWs auf die Straße schickt.
Genau, die sollen natürlich erstmal so eine Versuchsflotte in gewisser Hinsicht darstellen, sollen auf ein paar so festgelegten Routen fahren, aber schon durchaus auch mit großen Entfernungen. Es ist in Indien auch nicht schwer, das ist ein riesiges Land, aber da werden eben halt Städte genannt, die mit diesen Trucks dann angesteuert werden sollen. Da sind genannt eben Mumbai, Pune, Delhi, Surat, Vadodara, Jamshedpur und Kalinganaga, die also alle mit diesen Trucks dann eben halt verbunden werden sollen. Und am bemerkenswertesten finde ich eigentlich, Johannes, es sind nicht nur Verbrennerfahrzeuge oder nicht nur Brennstoffzellenfahrzeuge, sondern die Tatas, die machen gleich ernst. Es gibt tatsächlich beides.
Ja, genau. Und also das ist auch interessant. Vielleicht wichtig zu erwähnen ist, das ist jetzt nicht irgendwie eine Ankündigung, dass die LKWs irgendwie in 3 Jahren, diese 24 LKWs in 3 Jahren auf die Straße schicken, sondern die wurden jetzt schon losgeschickt. Ja. Und da hat Tata anscheinend wirklich an diesen zwei verschiedenen Antriebssträngen gearbeitet. Auch wenn man sagen kann, ja gut, Combustion Engine, Verbrennungsmotor ist ja vielleicht nichts allzu schwer, weil das haben sie ja schon, aber man muss ja das trotzdem anpassen. Und es ist ja nicht so, dass man da den Diesel quasi Tank rausnimmt und dann einen Wasserstofftank reinbaut und dann passt es schon.
Nee, es gibt ja auch Komponenten, die speziell dann angepasst werden müssen oder die sogar eigentlich neu entwickelt werden müssen. So einfach ist es nicht, dass man einfach sagt, ja gut, ich mache den Tank leer und fülle Wasserstoff ein. So ist es nicht, ne? Genau.
Genau, und das ist jetzt alles passiert und die LKWs sind auf der Straße und dass man da halt mit diesen verschiedenen Antriebskonzepten antritt und sagt, die vergleiche ich jetzt, das zeugt schon von einem gewissen Commitment. Ja. Weil wenn das wirklich eher so ein Feigenblatt wäre, mei, wahrscheinlich hätten die dann gesagt, gut, wir machen hier ein paar Wasserstoffverbrennungsmotor-LKWs und die schicken wir ein bisschen rum. Ja. Aber dass man sich das antut, da quasi verschiedene Antriebsstränge einzubauen, das ja, würde ich schon so interpretieren.
Ja, genau. Und ja, tatsächlich die News eben, die sind ja jetzt Anfang März zu uns gekommen. Auch, dass eben jede Menge Politiker, Manager, hochstehende Persönlichkeiten eben da jetzt diese Trucks offiziell auf den Eise geschickt haben. In so einer Ceremony, da sieht man auch die Trucks, wie sie natürlich wieder schön mit Blümchen alle verziert sind und so weiter. Insofern, ja, wie gesagt, die machen jetzt wirklich ernst. Ist oder wird natürlich dann von der Politik auch gleich wieder verkauft als ein Meilenstein auf Indiens Weg hin zur Emissionsfreiheit im Jahr 2070. Insofern ist Indien da nicht so forsch, wie es jetzt zum Beispiel Länder in Europa sind. Wir diskutieren in Deutschland ja gerade über unseren Zeithorizont, eben halt bis wann wir dieses berühmte Net Zero erreicht haben wollen. Aber auf jeden Fall natürlich halt vor 2070. Und man muss jetzt ganz ehrlich halt auch bei Indien sagen, so wie du es schon erwähnt hast, diese 16 Trucks, die sind gut und wichtig, dass es die gibt, aber die werden das jetzt nicht rausreißen, wahrscheinlich, dass Indien die Emissionsfreiheit erreicht.
Das auf jeden Fall nicht. Es ist auch so, das kann man natürlich auch vielleicht auch ein bisschen kritisieren. Dieser Trial, dieser Versuch ist angesetzt für 2 Jahre. Das heißt jetzt, fahren die mal da ein bisschen durch die Gegend und im Prinzip kann sich Tata da immer rausreden und sagen, ja, das fahren die LKWs ja noch, wir können ja noch gar keine Entscheidung treffen. Wo man sich ja auch ein bisschen denken kann, gut, ist es vielleicht auch so ein bisschen, um sich Zeit zu kaufen, um wieder zu sagen, ja, wir sind aktiv, wir machen was, aber ja, erstmal müssen wir nicht mehr machen. Aber andererseits, das sind wieder die kritischen Worte. Man muss halt auch sagen, welche anderen Firmen haben so eine größere Versuchsflotte mit verschiedenen Technologien wirklich auf den Markt gebracht. Also
ja.
Mercedes ist sehr gut drin, ihren Truck durch Europa zu schicken, aber dass die irgendwie ein größere Flotte auf die Straße gebracht sind. Ich habe da zumindest nichts gehört.
Nein, ja, genau. Ja. Vielleicht bekommen wir ja auch demnächst mal ein Update eben halt von Daimler ja selbst. Bleibt gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, aber ich sehe es genauso wie du, Johannes. Da natürlich ist da jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt in Indien, um Gottes Willen, aber man muss das schon anerkennen und wie du sagst, also dass jemand jetzt eine Flotte von solchen Fahrzeugen auf die Straße bringt mit 2 verschiedenen Technologien, muss man erstmal machen. Also das ist schon Anerkennung wert, auf jeden Fall. Und wenn die sich jetzt dann auch im praktischen Einsatz jetzt bewähren, ist das natürlich auch eine tolle Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ihnen zu wünschen. Vielleicht kriegt man ja auch ab und zu Neuigkeiten mit, dass da die wieder was veröffentlichen. Wäre auf jeden Fall super interessant. Ja. Und wenn uns da was über den Wind kommt, dann werden wir das auf jeden Fall auch wieder aufgreifen.
Genau. Zum Abschluss, Johannes, noch vielleicht ein schneller Blick nach Deutschland. Jetzt waren wir in den USA, waren in Indien. Jetzt interessiert es uns natürlich auch, ja, was ist denn in Deutschland los? Wir hatten die schlechten Nachrichten aus USA und hatten die sehr guten Nachrichten aus Indien. Wie sieht es in Deutschland aus, Johannes? Gibt es da was Neues?
Natürlich. Also haben wir natürlich viel gesucht.
Ja.
Und wir haben gefunden, dass es 2 neue Wasserstoff-LKWs gibt. In Deutschland. Also zumindest eine der Pressemeldungen, nämlich hat jetzt Edeka Nord, hat sich auch ein paar so Hyundai X-Giant Fuel Cell Trucks zugelegt.
Jawohl, genau. 2 von diesen Hyundai Trucks, die ja schon seit Jahren in der Schweiz im Einsatz sind. die sind jetzt auch für Edeka Nord eben unterwegs. Zwei davon, so wie du es erwähnt hast. Wir hatten ja, ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, Johannes, oder? Im Podcast mal diese Folge, wo es mal diese seltsamen Meldungen gab, dass das Projekt in der Schweiz gescheitert wäre und dass das alles dem Untergang geweiht ist und so weiter. So ist es nicht. Die fahren weiter munter in der Schweiz ihre Routen und sparen da weiter eben halt CO2 ein. Und das ist ist weiterhin ein großer Erfolg, so muss man es, glaube ich, sagen, dieses Projekt in der Schweiz. Und insofern ist es dann auch nicht verwunderlich, dass man auch in Deutschland den Blick darauf wirft und ja auch schon länger natürlich geworfen hat. Und Edeka sich dann eben jetzt entschlossen hat und sich committed hat, jetzt eben auch auf diese Hyundai-Trucks zu setzen. Und das fällt mir noch ein, das sind natürlich nicht die ersten von den Hyundai-Trucks in Deutschland. Wir haben ja kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, Johannes, als wir mit Highline gesprochen hatten, mit dem Maximilian Draxler, die ja auch unter anderem auf diese Hyundai-Trucks schon setzen als Mietmodell oder als Mobility-as-a-Service-Modell. Insofern, wie gesagt, ist es nicht das erste Mal auch, dass diese Hyundai Exciant auf den deutschen Straßen unterwegs sind, aber es ist trotzdem natürlich eine Meldung, die schön ist.
Auf jeden Fall. Genau. Wir drücken da auch die Daumen, dass sie da gute Erfahrungen sammeln, dass die Fahrzeuge auch funktionieren, dass die Tankstellen funktionieren. Ja. Und vielleicht gibt's da auch demnächst irgendwelche Verlautbarungen, wie dieser Versuch abgelaufen ist.
Genau.
Gut, dann haben wir hier jetzt diese Truck-Welt bisschen abgeschlossen. Es gibt noch ein paar andere Neuigkeiten, über die wir gerne sprechen, aber die nicht aus der Truck-Welt kommen. Vielleicht machen wir das in einer anderen Episode.
Genau.
Und ja, damit wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Woche. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentare, Wünsche, Anregungen, dann schreibt uns gerne unter kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de oder natürlich auch über LinkedIn und so weiter, wo ihr uns natürlich findet.
Ihr findet uns, da bin ich ganz sicher. Genau. Und ihr habt ja jetzt auch die ganze Woche Zeit, nach uns zu suchen. Ihr müsst nur nächsten Mittwoch wieder fertig sein mit der Suche und euch dann die neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts anhören, die dann wieder erscheinen wird. Und ja, von meiner Seite auch nochmal eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ade.
Ciao.